Guten Morgen, es ist Samstag, der 13. September 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für alle, die sich auch durch Terror niemals davon abhalten lassen werden, ihre Meinung auszusprechen. Den Podcast für alle, die wissen, dass Humor selbst den Galgen erträglicher macht. Mein Name bleibt Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt die irgendwie immer neue, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevante Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und wenn ihr mit eurer Spende zugleich dem Regime den Mittelfinger zeigen möchtet, ohne dass es euch dafür an den Kragen kann, dann spendet doch gern per Krypto, beispielsweise mit unserer nackten Mark. Nackte Mark ist die neue Spendenwährung der Freien, mit dem auch völlige Anfänger den Einstieg in die Kryptowelt finden. Über paulbrandenburg.com/spende bekommt ihr bei Interesse eine entsprechende Anleitung. Und bevor wir starten, habe ich noch zwei frohe Botschaften an euch und die können wir diese Woche wohl gebrauchen. Nummer 1, die Geheimtreffen sind endlich da. Auf paulbrandenburg.com/geheimtreffen könnt ihr euch jetzt kostenlos und unverbindlich und unter maximalem Datenschutz und Anonymität verabreden für Delegitimierer-Treffen überall auf der Welt und mit wem ihr wollt. Einige Treffen sind da schon angeboten, von Werl in Deutschland bis hin an die Südküste von Portugal. Kommt einfach dazu, schreibt euch ein oder bettet selbst V-Mann und veranstaltet solche Treffen. Botschaft Nummer 2 ist die von Trigger FM, unser Partnersender, der ja auch zur Paul Brandenburg-Com-Familie gehört, erreicht inzwischen ein Millionenpublikum. Dank euch, weil ihr ihn täglich hört. Wenn ihr Trigger weiter unterstützen wollt und gleichzeitig selbst davon profitieren möchtet, dann könnt ihr künftig bei Trigger als Sponsor auftreten mit eurem Produkt, eurem Angebot oder was auch immer. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt an mail@paulbrandenburg.com oder an sponsor@triggerfm und holt euch die Details. Es sind Spottpreise für ein Sponsoring, weil wir ganz bewusst uns nicht von Sponsoren und Werbezahlungen abhängig machen werden, sondern durch eure Spenden finanziert werden und dieses Geld benutzen, um das Programm aktueller machen zu können. Gut, damit genug Werbung und Unterhaltungsprogramm. Und endlich zu unserer heutigen Runde. Aus Berlin, wieder im Haus, ist Gewerkschaftsgründer und Ex-Abgeordneter Marcel Lute. Und aus Österreich die Frau, die unter Druck nicht nachgibt, sondern immer nur besser wird. Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Guten Servus.
Ja, ihr Lieben, die New York Times hat eine neue Kolumnistin. Das berichtet die Berliner Zeitung. Und einst galt die New York Times tatsächlich mal als beste Zeitung der Welt. Und nun holt sie sich niemand anderen als Kolumnistin an Bord als Deutschlands Antwort auf Forrest Gump. Annalena Trampolina-Baerbock wird in der New York Times in Zukunft, kein Scherz, berichten über die Wiederbewaffnung Europas. Tja, Donald Trump spricht ja von der failing New York Times, von der New York Times, deren Stern angeblich kontinuierlich sinkt, die niemand mehr liest. Und die, naja, man könnte diese Nachricht von Trampolina entsprechend interpretieren, dass sich selbst langsam aufgegeben hat. Aber Schätzfrage an euch, Marcel und Milena, wie ist es tatsächlich nach offiziell verfügbaren Zahlen mit der New York Times und ihrer Reichweite? 2015 hatte die New York Times nach öffentlich verfügbaren Zahlen 3,6 Millionen Abonnenten. Marcel, was glaubst du, hat sie heute, wie viele Abonnenten? Gewonnen, verloren, wie viele sind es?
Wenn ich mir so Entwicklungen anschaue, wie zum Beispiel auch den Stern, der in den letzten Jahren ja auch immer weiter in Deutschland gesunken ist, dann würde ich sagen, die dürften sich halbiert haben.
Okay, also knappe 2, also 1, noch was Millionen. Milena, deine Schätzfrage oder deine Antwort?
Ich gehe auf jeden Fall runter.
Okay.
Runter.
Noch
unter Marcel.
Runter. Okay.
Ich gehe noch ein bisschen runter unter Marcel.
So aber Vorsicht, nicht überbieten.
Ja, das ist RTL-Insider-Witz. Das kennt Milena, kennt ihr natürlich. Harry Weinfurts Preis, das heißt, da dürfte man nie unterwinden. Also Milena liegt jetzt unter Marcel und beide haben sich gewaltig verlegen. Wenn man Grog trauen darf, mit dem ich ja gerade kräftig gecodet habe, dann hat die New York Times 2025 tatsächlich mit den Digital-Abos und den Print-Abos zusammen, haltet euch fest, über 12 Millionen zahlende Abonnenten. Tja.
Ui.
So kann
das
man sich
erstaunt,
verschätzen.
Aber eigentlich gar nicht wirklich, denn wenn ich mir anschaue, an wie vielen Stellen gerade ja auch Musk und Trump festgestellt haben, dass staatliche Organisationen private Medien sponsoren, zum Beispiel mit irgendwelchen Fake-Abos, dann würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn die auch daherkommen können.
Gibt es übrigens in Deutschland und in Österreich auch. Also in Österreich haben regierungsnahe Unternehmen immer gerne die Zeitungsabos genommen. Ja? Also, Und in Deutschland weiß ich von einem Fall, das hat mir Michael Mein mal erzählt, ich glaube, es war in Schleswig-Holstein, wo dann auch die Schulen die Kieler Nachrichten abonnieren und so weiter. Ne? Also das, ja, das kann schon sein. Nur das war vor 2000, naja, das war in den, ja, es ist natürlich mehr geworden. Aber das ist schon seltsam. So viel kann ich mir gar nicht jetzt vorstellen. Wie gesagt, also vor allem 2025 ist ja schon die Trump-Administration dran.
Tja.
Naja. Gut, wir werden es
nicht. Ist ja erstens noch nicht so lange da und zweitens, also gesagt, dass man seine propagandistischen Narrative stützen muss, das ist ja allen klar. Und wir reden ja eben halt nicht nur von der alten Biden-Administration in den USA, sondern eben auch sicherlich nicht ganz unerheblich zum Beispiel eben halt von der NATO, die ja sehr viel Geld für Propaganda ausgibt.
Und ich meine, so viel kann man wohl annehmen, dass die Redaktion der New York Times nicht meint, dass Annalena Baerbock jetzt ein intellektueller Gewinn wäre für die Zeitung. Davon können wir ausgehen. Dass das also ein Akt der Propaganda ist, ist wohl eher wahrscheinlich. Aber in der Tat, mich haben die Zahlen auch überrascht, das gebe ich jetzt zu. Ich habe sie recherchiert und dachte mir, erstaunlich. Aber ja, Marcel Luther, ein guter Politiker hat für jede Entwicklung eine Erklärung, egal in welche Richtung sie geht. Ist halt so. Wir können nur raten, ob es denn stimmt und woran es denn liegt. Aber interessant sind die Zahlen dann schon. Und ein bisschen peinlich ist es ja irgendwie auch, wenn wir uns überlegen, dass jetzt 12 Millionen Menschen in Zukunft Annalena Baerbocks Texte lesen und glauben, so sind die Deutschen. Tja, aus den USA kommt auch die Nachricht, die wohl dieser Tage die Gemüter und die Schlagzeilen am stärksten bestimmt. Da wurde nämlich Charlie Kirk erschossen, ein in den USA berühmter Podcaster und Politaktivist. Und US-Präsident Donald Trump schreibt auf seinem Netzwerk Truth Social: Der große, der legendäre Charlie Kirk ist tot. Niemand hat die Herzen der Jugend in den Vereinigten Staaten besser verstanden als Charlie. Er wurde geliebt und bewundert von allen, besonders von mir. Und nun ist er nicht mehr bei uns. Melania und meine Sympathien gehen an die schöne Witwe Erika und die Familie. Charlie, wir lieben dich. In gewohnter Trump'scher Manier, Milena, kommentierte da etwas, was tatsächlich nicht nur in den USA die Gemüter zum Kochen bringt und extrem bewegt. Charlie Kirk, den in Deutschland, Europa wahrscheinlich nur die eher politisch in seine Richtung geneigten näher kennen, war in den USA eine allseits bekannte Figur, bei der Linken oder im Woken-Spektrum verhasst teilweise, umgekehrt bei den Konservativen und bei Donald Trump, den er sehr unterstützte, sehr beliebt. Und er wurde auf offener Bühne in Utah während eines Vortrages in einer Universität erschossen, unter den Augen seiner beiden jungen Kinder und seiner Frau, mit einem Schuss in den Hals. Es läuft ein Manhunt, eine Jagd auf den Täter, auf den Vermutlichen, mit Fotos, die das FBI verbreitet. Und derweil ja kochen auch in Deutschland die Emotionen geradezu über, weil hier die regimenahe Presse und auch Politiker zum Teil, man kann es nicht anders sagen, geschmacklose Kommentare über diesen Mord abgeben. Viele sprechen davon, dass das jetzt eine Zeitenwende sei für den Umgang mit politischer Gewalt und öffentlicher Gewalt. Was ist da dran?
Naja, es ist auf jeden Fall eine Eskalation. Ja, ob es eine Zeitenwende ist, ich weiß nicht. Aber ja, die Medien in Deutschland, und da möchte ich einen besonders hervorheben, den USA-Korrespondenten des ZDF, Elmar Thewissen. Also der sicher war, dass Biden geistig fit war und Kamala Harris mit großem Vorsprung Präsidentin wird. Der hat Charlie Kirk direkt, also nach dem Anschlag posthum verleumdet. Ja, also Thewissen zum Beispiel, und der behauptet vor laufender Kamera, Kirk habe gesagt, man solle Homosexuelle steinigen, man müsse Angst haben, wenn ein schwarzer Pilot fliege, und Schwarze hätten Weißen die Jobs weggenommen. Also das ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen, wenn man sich damit beschäftigt. Also Kirk, und ich habe da auch Videos gesehen, ich meine, Kirk war ja auch dafür berühmt, dass er mit allen Leuten, der kam irgendwo hin und hat gesagt, diskutiert mit mir, prove me wrong. Genau, also beweise, dass ich Unrecht habe. Ne? Und hat, ich habe mir da ein paar Videos angeguckt, hat immer sehr respektvoll mit allen kommuniziert und auch mit schwulen Jungs, die dahin kamen. Und er hat auch dort gesagt, also Schwule seien bei ihm herzlich willkommen, wir sind im Grunde alle gleich. Er war ja auch sehr christlich geprägt, ja. Und dieses Zitat, also man solle Homosexuelle steinigen, das stammt aus einer Diskussion mit einer Frau, die sich auf die Bibel bezog. Und Kirk hat in dem Zusammenhang nur klargemacht, dass auch die Bibel widersprüchlich sei. Da ging es um Liebe deinen Nächsten, also sei doch Homosexualität okay. Dann sagt er ja, aber es gibt auch dieses Zitat. Ne? Also man soll die Bibel nicht eins zu eins wortwörtlich nehmen. Und die Aussagen über Schwarz bezogen sich auf Quotenregelungen, ja, die er für falsch hält. Also ich persönlich halte Quotenregelungen auch für falsch. Ja? Wenn ein Land beginnt, irgendwie statt nach Qualifikationen, nach Kriterien wie Hautfarbe oder irgendwelchen Genderzeug zu vergeben, also Jobs zu vergeben, dann muss man irgendwie Angst kriegen. Ja? Also das ist also Lüge und Hetze auf Kosten der Gebührenzahler. Und wenn man dann schaut, was da im Netz passiert, man darf sich nicht wundern, wenn schon auf Gebührenzahlerkosten so gehetzt wird, dann ist die Hetze auch im Netz also ganz schlimm. Ja? Diese Linken, die bejubeln den Tod eines Menschen, sowas finde ich ja generell erstmal, das geht gar nicht. Also ich bejubel niemals den Tod eines Menschen. Und dann eines Menschen, der sich eigentlich für Meinungsfreiheit eingesetzt hat, der mit jedem diskutiert hat. Aber ich meine, wer den Leuten ununterbrochen einredet, jeder mit einer anderen Meinung ist Nazi, der will genau sowas. Der will Gewalt und Unmenschlichkeit. Und das ist ja bei uns nicht viel anders.
Es wird ja nicht nur der Tod bejubelt, Marcel, sondern es wird ja tatsächlich auch der Mord damit bejubelt. Das ist ja nicht nur ein schrecklicher Unfall gewesen oder ein Suizid oder ähnliches, sondern er wurde ja ganz offenkundig ermordet. Selbst das wird in Abrede gestellt von einigen Aktivisten, um jetzt zu sagen, na, bis wir das nicht wissen, kann so ein Schuss alles bedeuten. Es hat groteske Züge. Du hast ein Video geteilt von Bernie Sanders, einem bekannten, also einem deutlich linken amerikanischen Politiker, ein unabhängiger Kandidat, oder er wollte demokratischer Präsidentschaftskandidat werden, ist Senator jetzt und hat sich zu Charlie Kirk geäußert und das in sehr vernünftiger Art und Weise. Eigentlich, du bist ja auch bekennender USA-Freund. Welchen Effekt wird dieser Mord deiner Meinung nach in den USA wohl haben auf die öffentliche Diskussion?
Also der Effekt, den es besser nicht haben sollte, der aber natürlich entstehen wird, wenn man dem nicht entgegenwirkt, ist eine Radikalisierung weiter. Man sieht natürlich den Mord auf der einen Seite, man sieht Täter, die mit Sicherheit aus einem wie auch immer geartet linksextremen Spektrum kommen werden oder jedenfalls dahingehend motiviert wurden zu handeln, und hat natürlich automatisch bei vielen erstmal eine Gegenbewegung nach dem Motto, also wenn die sowas machen, dann müssen wir ja jetzt auch aufrüsten, denen zeigen wir es. Und deswegen war mir zum Beispiel auch der Beitrag von Bernie Sanders so wichtig. Oder wenn man sich eben im Übrigen anschaut, auch das habe ich kürzlich nochmal gesehen, wie Donald Trump schon vor 5 Jahren auf den Tod von Ruth Bader Ginsburg, die ihm als oberste Richterin nun wirklich nicht verbunden war, sondern für das Gegenteil von all dem stand, wofür Trump steht in sehr, sehr vielen Punkten, wie er darauf reagiert hat, wie menschlich, wie betroffen. Das muss ganz grundsätzlich der Umgang jedes zivilisierten Menschen sein, wenn ein Mensch stirbt. Das zum einen, auch zu dem Bejubeln, das wir jetzt auch gerade von sogenannten Linken in Deutschland erleben. Da merkt man eben halt, dass dieser Geist des Totalitären, des Entmenschlichen von politischen Gegnern gerade in Deutschland eine lange Tradition hat. Und der muss man entgegenwirken. Wir erleben aber stattdessen natürlich, dass gerade aus einem sich als tatsächlich ja links begreifenden Spektrum nicht entgegengewirkt wird, gerade eben halt auch in Deutschland und Europa, sondern eine Eskalation immer weiter stattfindet. Milena hat es richtig angesprochen, die posthume schlichte Verleumdung eines Verstorbenen, die im Übrigen auch das strafbare Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener ist, mit dem Thema Teewissen sollte man sich in dem Kontext auch nochmal beschäftigen. Oder auch mit diesem Hotzo-Weichkäse, der etwas ganz, ganz Typisches gemacht hat.
Das muss man erklären, Entschuldigung, ist ein öffentlich-rechtlich bediensteter sogenannter Komiker, der unter anderem Witze schreibt für den ebenfalls sogenannten Komiker Jan Böhmermann, der sich entsprechend im Netz geäußert hat.
Ja, also ob das, also mit Komik hat das alles nichts zu tun, sondern es ist, und das finde ich eben halt so bemerkenswert, dass die Leute ihre eigenen Parallelen nicht sehen. Ganz typisch für die nationalsozialistische Propaganda war immer die Entmenschlichung des Gegners. Insbesondere eben halt den Menschen vom menschlichen Niveau auf das Niveau des Tieres herabzusetzen. Ja, zum Beispiel die berühmten Juden-Ratten-Vergleiche, das Ungeziefer, das die Gesellschaft durchdringe und so weiter und so fort. Und was macht dieser merkwürdige Mensch. Er postet unmittelbar nach dem Tod von Charlie Kirk ein Bild eines Affen und bedauert damit den Tod.
Ja, das Affen
aus der Serie Charlie.
Unser Freund Charlie, genau. Aus der ZDF-Serie. Ne? Genau.
Also bewusst auch hier, ja, das Spielen mit der Entmenschlichung, mit dem Herabsetzen auf eine Tierebene. Ganz, ganz typisch. Genau wie im Übrigen auch ganz, ganz viel der verleumderischen Agitation, die wir immer wieder bei Herrn Böhmermann und seinen sogenannten Witzeschreibern erleben. Dem allen muss man entgegenwirken und das eben halt nicht mit einer weiteren Eskalation, sondern mit dem, was Bernie Sanders sehr, sehr richtig in diesen unfassbar weisen 4 Minuten erklärt hat. Damit, dass wir alle Demokraten sind und Demokraten reden miteinander, sie grenzen nicht aus, sie hören einander zu. Sie wollen, dass der andere seine Meinung äußern kann, auch wenn man sie nicht teilt. Und das ist die Kultur, die in Deutschland, wir sehen es auch an Brandmauerdebatten und Ähnlichem, die in Deutschland eben nicht so tief verankert ist, wie sie es in den Vereinigten Staaten sind, die nun viel, viel länger Demokratie sind, als die Bundesrepublik das ist.
Ja. Ich habe übrigens extra El Hotzuk vorhin nicht erwähnt. Ich habe mir das wirklich überlegt, weil das ist so ein Typ, der genau davon lebt, dass er dann erwähnt wird. Ja. Das ist so einer, der Tag ist gerettet, wenn er irgendwo erwähnt ist. Ich meine, das ist wirklich so eine ziemliche Nullnummer, der Typ. Ja,
gut, sein Tag ist auch gerettet, wenn er natürlich Chips bekommt. Also das über diese Kreatur muss man eigentlich nicht weiter reden. Das sehe ich ganz genauso. Was du sagst, bei allem, was ich dir recht gebe, ja, so sehr ich dir recht gebe, das ist doch schöner Wunsch, oder? Und es ist auch in Amerika nun gerade nicht so. Und damit sind wir bei dem zweiten Mord, der Amerika bewegt und auch Wirkung bis nach Europa hat. Es ist ja gerade mitnichten so, dass es in Amerika irgendwie Deeskalation zu erkennen wäre. Es gab ja noch einen ganz anderen, auch politisch rassistisch motivierten Mord, also politisch in dem Fall rassistisch, das war bei Charlie Kirk wahrscheinlich nicht so. Da wurde nämlich eine junge Ukrainerin ermordet in einer Straßenbahn, hinterhältig von einem schwarzen Täter, der aufstehend ihr ein Messer in den Körper rammte und die junge Frau dort verbluten ließ. Unter dem Desinteresse der anderen Passagiere dieser Bahn. Die junge Freiheit berichtet, Trump fordert nun harte Strafe nach dem Mord an der Ukrainerin, verurteilt er die Tat aufs Schärfste. Dieses Zitat, Tier, Donald Trump, müsse die Todesstrafe erhalten. Vizepräsident J.D. Vance gibt den Demokraten eine Mitschuld. Also da wird dann prompt ja im Prinzip konterkariert, was du gerade gesagt hast. Also in den USA ist die Debatte auch schon so eskaliert und so scharf, dass dieser Täter zu einem Tier erklärt wird, wo ich persönlich diese Unterscheidung mal schwierig finde. Menschen sind auch Tiere, ob es uns nur gefällt oder nicht. Und J.D. Vance macht ganz klar den Hinweis, dass die Demokraten an dieser Sache eine Mitschuld haben. Zu diesem Täter muss man sagen, er ist fraglich schizophren nach dem, was da berichtet wird. Und trotzdem hat es eine rassistische oder also eine Rassenkomponente, da er mehrfach schon mit Gewalttaten auffiel und von einer Laienrichterin, das ist in Amerika wohl möglich, eine schwarze Laienrichterin ohne juristischen Abschluss, trotz der Gewalttaten wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, mit unter klarem Hinweis darauf, dass das ja rassistisch wäre, ihn in Gewahrsam zu nehmen und ihn irgendwie zu bestrafen. Also ein weiteres Schlaglicht einer ganz anders gearteten Tat auf diese Gewaltatmosphäre, die da in den USA offensichtlich herrscht, Marcel.
So verständlich die Reaktion auch ist, so falsch ist sie eben halt zunächst mal trotzdem, also ne, was diese Entmenschlichung angeht. Die Tat ist schlichtweg unglaublich. Den ersten Impuls des Rufs nach Todesstrafe kann man auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber das beschäftigt sich dann eben halt in Anführungszeichen nur mit dem Phänomen, das wir sehen und nicht mit dem unterliegenden Problem. Und das unterliegende Problem, das glaube ich auch mit Ursache dafür ist, dass so viele psychisch auffällige Täter zu solchen Taten neigen, ist eben, was vollkommen unterschätzt wird, was mich auch gewundert hat in einigen Gesprächen, die ich dazu geführt habe, in dem Leute sagen, ja, aber dies und jenes kann man doch trotzdem nicht verbieten, es sei doch Meinungsfreiheit. Was vollkommen unterschätzt wird, ist die Wirkmacht von Propaganda. Und diese Propaganda, eben halt auch in der sogenannten Black Lives Matter Bewegung, die tatsächlich ja eine zutiefst rassistische Bewegung ist, ist natürlich etwas, das Wirkung entfaltet, so wie jede Propaganda. Wenn ich die gleiche Botschaft, dass dir wird Unrecht getan, du musst dich wehren, du musst kämpfen, neige im Zweifel, greife zur Gewalt. Wenn ich diese gesamte Botschaft, so subtil wie sie auch sein mag oder eben halt auch so deutlich wie sie ist, egal wie rum, wenn ich sie oft genug wiederhole, dann erreiche ich damit zuerst mal die besonders labilen und irgendwann jeden in einer Gesellschaft. So funktioniert Propaganda. Und zwar nur dann, wenn ihr nicht widersprochen wird. Und wir haben das Problem, dass solchen rassistischen Ideologien wie Black Lives Matter und nichts anderes ist das für mich, nicht hinreichend widersprochen wird. Das führt zu solchen Taten. Wenn wir aber jetzt sagen, Mensch, ja, die Reaktion darauf kann nur eine genauso harte Gegenreaktion sein, dann ist das der vollkommen falsche Weg, denn der kann niemals zu einem positiven Ergebnis führen. Es kann nur dann funktionieren, wenn wir diese Propaganda abstellen und auf diesem Wege ich sag mal, wirklich die Quelle vernichten, aus der solche Taten herrühren. Natürlich wird es immer geisteskranke Gewalttäter geben. Aber das Ausmaß, das wir jetzt haben, wir erleben auch diese Gewalt ja permanent, auch Gewalt zum Beispiel eben halt in Deutschland durch Zugewanderte. Der Großteil oder andersrum, der Teil der Tatverdächtigen für Gewaltdelikte beispielsweise, ist ein solcher. Der Anteil, der Ausländeranteil dort liegt um den Faktor 3 höher als der Ausländeranteil an der Bevölkerung. Bei den Opfern ist es wiederum genau andersherum. Du hast deutlich mehr, also überproportional, deutsche als ausländische Opfer. Das heißt, auch hier haben wir genau diese Form von Taten. Und die haben eben halt natürlich sehr, sehr viel mit einer Benachteiligungsrhetorik zu tun, bei der man dann eben halt Leuten erklärt, ja, du musst dir das irgendwie nehmen. Nein, nein, du hast dir nichts zu nehmen. So funktioniert das nun mal nicht. Wenn man sich aber einmal auf dieses Narrativ einlässt und sagt, wir müssen genauso reagieren, dann brennt irgendwann die gesamte Welt. Und das müssen wir verhindern.
In der Tat.
Ja, ja, aber ich sehe jetzt nicht, wie man die Propaganda im Moment abstellt. Im Gegenteil, sie ist ja, sagen wir mal, es arbeiten Millionen Menschen inzwischen an Propaganda. Es wird so viel Geld ausgegeben für Propaganda. Und unsere Top-Medien sind Propaganda geworden. Ja, die reine Propaganda. Und nochmal zum Mord an Irina Zarutska, um auch mal ihren Namen zu sagen. Auch hier spannend, die Medien auch bei uns zu betrachten. Ja, erst einmal relative Stille. Am liebsten verleugnen, weil falscher Täter, also schwarz, und falsches Opfer. Eine junge Ukrainerin, die aus dem Kriegsgebiet geflohen ist. Und irgendwann hat sich dann doch die Tagesschau dazu geäußert. Und Titel und Tenor: US-Präsident nutzt Fall politisch aus. Das ist halt wieder super typisch. Ja. Übrigens, um die beiden Themen, die wir bis jetzt hatten, wieder zusammenzubringen. Der letzte Post auf X von Charlie Kirk hat sich zu diesem Fall Irina Zarutska gedreht. Ja.
Ja,
der letzte.
Entschuldigung.
Ja, der letzte Post. Und er hat gesagt, wenn wir wollen, dass sich die Dinge ändern, ist es absolut notwendig, den sinnlosen Mord an Irina Zarutska zu politisieren. Denn es war die Politik, die es einem wilden Monster mit 14 Vorstrafen erlaubte, frei auf der Straße zu sein und sie zu töten. Mhm. Und auch er hat dort diese Entmenschlichung angewandt, von der Marcel gesprochen hat. Und da bin ich ganz bei dir, Marcel. Also wenn das immer weiter hoch eskaliert, ja, dann, ja, so dann wird es zu mehr von diesen Taten kommen.
Und Charlie Kirks letzte Worte waren tatsächlich wirklich, sein allerletztes Wort war das Wort Gewalt. Nämlich eine Rückfrage auf die Warnung oder auf die Diskussion da in Utah über eskalierende Gewalt und seine Warnung davor, dass Gewalt eskaliert. Welch bittere Tatsache er antwortete nämlich, und das war Charlie Kirks letzter Satz, Counting or not counting gang violence als Frage. Also zählen Sie da Bandenkriminalität, Bandengewalt mit rein oder nicht? Und nach diesem letzten Wort Gewalt fiel der tödliche Schuss. Ja, und in der Tat, das verbindende Element ist die gemeinsame Ideologie von Umvolkung und Boko Haram. Eben White Lives Don't Matter. Das sehen wir bei dieser Art von Mord. Und ich fürchte eben auch, es wird weitergehen. Ich habe auch Marcel nicht so verstanden, dass jetzt die Propaganda zurückgefahren wird, sondern die Forderung, wäre richtig da.
Ich habe nur meine, meine was Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck gebracht, dass sie das wahrscheinlich nicht wird. Ne?
Dem kann ich mich in beiden Fällen leider nur anschließen und bedenke, ja, wir alle sind Charlie Kirk und bleibt nur die Hoffnung, dass wir es nicht in tatsächlich letzter Konsequenz auch werden. Dass diese Art von Propaganda und Hasserfüllung auch auf der Welt weitergeht, beweist dann praktisch zeitgleich die politische Entwicklung in den Kriegsgebieten, die wir da schon kennen. Die Tagesschau schreibt, feige, heimtückisch, inakzeptabel. Vor allem arabische Staaten verurteilen Israels Angriff auf ranghohe Hamas-Funktionäre in Katar. Außenminister Wadepool sieht Katars territoriale Souveränität verletzt und US-Präsident Donald Trump bedauert nach Angaben des Weißen Hauses, dass Katar Ort eines israelischen Angriffs auf die islamistische Hamas geworden sei. Der Republikaner betrachte Katar als engen Verbündeten. Zeitgleich gibt Ursula von der Leyen bekannt, Europa befindet sich in einem Kampf. Nach dem Prolog, so schreibt die Tagesschau, wird die Kommissionschefin relativ schnell konkret mit einer Wende in ihrer Israel-Politik, die in ihrer denn rein ihrer Parteifreunde aus CDU und CSU nicht mitvollzogen werden kann. Manche sind regelrecht entsetzt, als sie ihre Kommissionspräsidentin hören, die EU werde ihre bilateralen Zahlungen an Israel stoppen. Das kündigte Ursula von der Leyen an. Milena, also da spaltet sich immer weiter, was sich schon in den letzten Wochen so abzeichnete. Israel greift offensichtlich durch gegen die Hamas in jeder erdenklichen Art und Weise und überschreitet ja jetzt mit dem Angriff auf Katar tatsächlich eine Linie, die sie sich bisher so nicht haben getraut haben zu überschreiten, weil ja wirklich auf einem anderen Staatsgebiet jetzt Hamas-Führer direkt exekutiert wurden.
Naja, also sie haben auch Teheran angegriffen, ne? Also das und haben dort, sagen wir mal, Hamas-Mitglieder
getötet. Okay, aber Iran war Iran war ja nur ein klassischer Feind Israels. Da war ja immer Spannung. Katar war ja bisher tatsächlich eine Art Verbündeter der USA. Und es überraschte ja dann doch Beobachter, dass sie sich trauen, ja, dann Katar zuzuschlagen.
Und Katar, erstaunlich ist es, dass es Katar ist, weil Katar ja auch eine Vermittlerrolle in dem Konflikt Israel-Gaza spielt eigentlich. Die Kataris waren natürlich schon ein bisschen entsetzt und haben gesagt, so, das wird für die Geisel nichts Gutes bedeuten. Ne? Ja, das denke ich auch. Ich denke auch persönlich, dass die Israels Regierung, also nicht die Israelis, sondern Israels Regierung, die Geiseln schon relativ abgeschrieben hat. Also das zeigt für mich dieser Angriff auch. Natürlich war dieser Angriff auch völkerrechtswidrig, aber ich meine, völkerrechtswidrig ist halt auch, das interessiert eigentlich keinen Menschen, ne? Außer wenn man jemanden was vorwerfen möchte. Aber wenn es die Richtigen machen, ist es auch egal. Also das Völkerrecht ist nicht mehr wirklich wichtig. Aber was ich ganz interessant finde, worum es Netanyahu geht, das hat er jetzt nochmal ganz deutlich gemacht. Also seine eigenen Worte. Es ist nicht neu, aber er hat es jetzt nochmal gesagt. Wir werden unser Versprechen einlösen, dass es keinen palästinensischen Staat geben wird. Dieser Ort gehört uns. Das hat er in der israelischen Siedlung Maale Adumim im besetzten Westjordanland gesagt. Ja, und da hat er auch gesagt, wir werden unser Erbe, unser Land und unsere Sicherheit schützen. Wir werden die Einwohnerzahl der Stadt verdoppeln. Also dort hat er ein neues Siedlungsprojekt auf Palästinensergebiet, ne, mit 3.400 Wohneinheiten unterschrieben. Also es ist ganz klar, kein palästinensischer Staat und ein israelischer Anspruch auf die Palästinensergebiete. Ja. Und wenn man das jetzt auf Gaza überträgt, dann sehe ich da auch den absoluten Willen, wir haben es mehrfach besprochen, die Palästinenser auf Dauer dort zu vertreiben. Und das deckt sich ja auch mit den Plänen, dort ein zweites Dubai zu errichten. Das hatten wir ja letzte Woche. Ja, also ich glaube, das ist israelische Politik. Es geht nicht um Frieden, um irgendwelche, sagen wir mal, Waffenruhen oder so. Es geht schon darum, dieses Problem Gaza ein für alle Mal zu lösen aus israelischer Sicht.
Aber da ist dann Israel ja konsistent, könnte man sagen, Marcel. Israel hat die Vernichtung der Hamas propagiert oder hat als Ziel ausgegeben. Da ist die in Gaza konsequent aus ihrer Sicht oder innerhalb ihrer Logik der Regierung Netanyahu. Und das ist letztlich, insofern überrascht der Angriff auf Katar wahrscheinlich eher nicht, wenn man sich die israelische Sicht zu eigen macht.
Der ist auch jetzt in dem, was ich vorhin zum Thema Propaganda gesagt habe, absolut folgerichtig. Zum einen, dass ausgerechnet die US-Regierung den Angriff auf Terroristen in einem anderen Land verurteilt, ist ja schon witzig. Also auch mit Blick auf, um nur den bekanntesten Fall sicherlich zu nehmen, die gezielte Tötung von Osama Bin Laden.
Oder jetzt gerade Venezuela, nicht?
Durch die Boote. Ja, also zahlreiche Ansätze. Der Sinn dahinter ist natürlich zunächst einmal der, wie gesagt, den ich vorhin beschrieben habe. Die Propaganda, die Agitation, die Aufhetzung, ja, schon der kleinsten Kinder durch die Führung der Terrorgruppe Hamas zu verhindern und damit zu verhindern, dass Taten nachkommen. Der Ansatz ist also durchaus logisch und nachvollziehbar. Wenn sich diese Täter in einem anderen Land verstecken, dann ist es völkerrechtlich gelinde gesagt schwierig, dazu zu schlagen, aber das machen eben halt andere auch. Ja, muss man nüchtern feststellen. Was die Frage, weil Milena auch gerade von Palästinensergebieten nochmal sprach, angeht. Ich habe es an anderen Stellen zwar schon gesagt, aber ich glaube in der Runde noch nicht. Die gesamte Konstruktion, ja, Palästina ist ja nun mal eine, die unmittelbar nach dem Putschversuch Yasser Arafats in Jordanien mit dem Schwarzen September erfunden wurde. Sind Araber, sind im Wesentlichen Jordanier, die jetzt mit einem Narrativ, das die PLO eben in den späten 60ern kreiert hat, behaupten, ein eigenständiges Volk mit einer eigenständigen Kultur etc. pp. Zu sein. Mir hat noch niemand die Frage beantworten können, wo denn eigentlich welche Besonderheiten einer sogenannten palästinensischen Kultur, die sie in irgendeiner Weise von der jordanischen oder von mir aus sogar auch von der libanesischen, außer dass Libanesen historisch Christen sind, unterscheidet.
Und deswegen darf man Menschen vertreiben aus den Gebieten, in denen sie seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wohnen?
Nee, nicht seit Jahrhunderten. Die sind da nicht seit Jahrhunderten. Sondern
Nein,
Melina, nein, eben nicht. Es sind ganz erheblich sind es die PLO-Follower von Yasser Arafat, die nach dem Putsch vertrieben wurden, nicht gewollt waren in Jordanien. Das ist ein großes Feld. Natürlich gibt es da auch andere Erwunden, die aber...
Ich rede von noch früher. Ich rede zum Beispiel von der Nakba. Das ist ja das Trauma dieser Menschen, der Palästinenser oder der Araber, wie du sie nennst. Ja, da ging es schon um systematische Vertreibung aus diesen Gebieten, schon auch vor der Gründung des Staates Israel. Das war der Plan der Zionisten, die sich dort, sagen wir mal, einen Platz schaffen wollten. Ja, und da wurden Palästinenser vertrieben, es wurde das Land aufgekauft und das wurde dann auch teilweise von irgendwelchen arabischen Sultanen aufgekauft. Und das war aber normal, dass dort die Bauern dann leben konnten. Das in dem Falle aber nicht mehr. Ja, das heißt, diese Menschen wurden damals schon vertrieben. Und ich rede, und die Geschichte dieses Konflikts, die hat nicht mit der PLO angefangen. Da muss man schon, glaube ich, ein bisschen weiter zurückgehen.
Es kommt ganz drauf an, wie viel man denn bemühen möchte, um seinen Terrorismus zu rechtfertigen. Meine Familie mütterlicherseits, liebe Melina, wurde vertrieben aus Ostpreußen. Und das gibt mir jetzt das Recht, dahin zurückzugehen und anzufangen, Leute zu ermorden? Sicher nicht.
Nein, aber ich rede ja nicht von der Hamas, ich rede von den Menschen dort, die dort leben. Oder behauptest du, dass alles Hamas ist? Dass jeder Palästinenser ein Terrorist ist,
Jeder sogenannte Palästinenser ist Opfer der Hamas und Opfer der Propaganda der Hamas. Und genau deswegen sage ich, es ist richtig, die Quelle, aus der diese Propaganda fließt, abzustellen. Es
leben genügend nicht, dass
Araber
das
in Israel und die leben friedlich mit ihren Nachbarn zusammen. Die dienen in den Israel Defense Forces. Die arbeiten, leben und koexistieren friedlich mit ihren Nachbarn. Aber diejenigen, die der Hamas und im Übrigen auch der Hisbollah ausgeliefert sind seit Jahrzehnten, die Opfer dieser Propaganda sind, die frühkindlich darauf geimpft werden, Juden zu hassen, die haben keine Chance, jemals mit irgendjemandem zu koexistieren. Die sind Mittel der Terroristen, die sind Opfer.
Ganz kurz zu deiner Argumentation, die Israelis wollten verhindern, dass die Köpfe der Kinder durch Terroristenpropaganda irgendwie beeinflusst werden. Also ich meine, die Köpfe der Kinder werden natürlich durch israelische Angriffe jeden Tag in erster Linie beeinflusst. Also ich glaube nicht, dass diese Argumentation irgendwie stichhaltig
ist. Naja, es ist logisch aus der Innensicht der israelischen Argumentation. Insofern ist das konsistent, was Marcel da vertritt, auch wenn das natürlich dann Gegenargument sehe ich genauso valide. Und dazu gehört natürlich auch, dass Israel selbst nachgewiesenermaßen ja Finanzier und auch als Unterstützer der Hamas war, wenn so es denn seinen eigenen Zielen damit dient und die Hamas auch als Instrument benutzte. Ich kann die beiden Positionen nachvollziehen, muss euch ehrlich sagen, ich halte es schon lange oder ich betrachte diesen Nahostkonflikt schon lange so, dass es mich immer nur so abstrakt interessiert, weil es aus meiner Sicht nicht zu den europäischen Problemen gehört, die wir im Lande haben.
Dann schauen wir nach Neukölln.
Ja, absolut, das ist wieder richtig. Die hängen auch definitiv zusammen, aber die Lösung unserer Probleme in Neukölln, die sehe ich nicht in Gaza, sondern die sehe ich eben in Neukölln. Und da wird auch so einiges an uns näher herangetragen, mit dem wir aus Zeitgründen auch kommen müssen, solange wir dieses andere Thema sicherlich fortsetzen könnten, denn der Konflikt, den die NATO dort mit Russland immer weiter ansteuert, der hat auch eine neue Episode bekommen dieser Tage. Da sind nämlich Drohnen mysteriöser Art offensichtlich über Polen niedergegangen. Unklar ist, warum und von wem. Der Vorwurf von Seiten der NATO lautet von Russland. Es sei ein Drohnenvorfall, den Trump losgetreten hätte. Die Welt berichtet, los geht's. Trump reagiert mit kurzer Nachricht auf Drohnenvorfall. Friedrich Merz hat die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen auf das Schärfste kritisiert. Russland habe damit Menschenleben in einem NATO-Staat gefährdet. Auch Trump meldet sich zu Wort und sagt, damit könne er nun einen Fehler gemacht haben, eventuell. Tja, unklar ist ein bisschen, Marcel, was da eigentlich für eine Drohne kam und wie und unter welchen Umständen. Es war offensichtlich eine unbewaffnete Drohne, die bauähnlich ist zu den bewaffneten. Diese Drohnen hatten keine Sprengköpfe.
Es waren viele Drohnen.
Es waren ja mehrere, Plural, hatte ich jetzt gesagt. Ja.
Ach so, toll.
Ja, es war nicht eine, es waren mehrere auf jeden Fall. Und die Frage ist nun, ist das von Russland gekommen? Kam das vielleicht von Weißrussland auch? Denn es findet gerade ein Manöver statt in der Nähe dieser Grenze zwischen Russland und Weißrussland. Und oder, und da schließt sich dann der Kreis zu einer Meldung, die ein paar Tage alt ist, hat das mit den Jamming- und GPS-Störungen zu tun, die die NATO offensichtlich großflächig in diesem Gebiet dort ausübt. Denn vor einigen Tagen behauptete Ursula von der Lügen ja nachweislich lügnerisch Propaganda, dass sie in ihrem Flugzeug GPS gestört worden sei von den Russen. Es entpuppte sich als große Lüge. Aber die Frage ist eben, ob die NATO selbst diese Geschichte vielleicht veranstaltet hat, um das begründen zu können. Also nichts Genaues weiß man nicht. Wie beurteilst du diesen Drohnenvorfall über Polen?
Ich müsste zunächst mal nachfragen, ob man eigentlich mittlerweile die Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein im Irak gefunden hat. Nein, hat man nicht, denn es gab bekanntermaßen nie welche. Aber das illustriert, glaube ich, sehr schön, dass nun mal das, was bei einem Krieg immer als erstes stirbt, bekanntermaßen die Wahrheit ist. Es ist sehr, sehr schwierig von außen zu beurteilen, insbesondere, also wenn man keinen Zugang zu irgendwelchen Beweismitteln hat, ob das überhaupt zutrifft oder nicht zutrifft. Aber die Frage ist, wenn es zuträfe und das tatsächlich wie auch immer geartete russische Drohnen gewesen wären, dann ist ja die Frage, was hat denn Russland davon?
Ja.
Naja, nichts. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dann eben halt auch deutsche Geschichte anschaut, dass nach dem Ersten Weltkrieg beispielsweise, also dem einzigen aus der damaligen Sicht Weltkrieg quasi, Deutschland gar nicht bereit war, also das deutsche Volk gar nicht bereit war, in einen Krieg zu ziehen. Aber dann ja, am 31. August 1939 angeblich polnische Freischärler einen deutschen Sender angegriffen haben, also deutsches Territorium verletzt haben. Und das dann den willkommenen Anlass gegeben hat, um am 1.9. Polen zu überfallen. Also eben halt einen Verteidigungskrieg, ja, das Thema, das wir immer wieder jetzt gerade hören, einen Verteidigungskrieg hier zu führen und gar keinen Angriffskrieg.
Ja, schon der deutsche Kaiser behauptet ja zum Ersten Weltkrieg, mitten im Frieden überfällt uns der Feind.
Genau, ja. Das ist immer wieder das gleiche Narrativ. Um ein friedliebendes Volk, und das sind eigentlich alle Völker dieser Welt, ja, weil keiner möchte, dass seine Kinder, seine Väter, seine Mütter, Frauen, wer auch immer stirbt. Um ein friedliebendes Volk zu einem Krieg zu bekommen, muss man ihm einen Feind zeigen. Und der Feind muss irgendwas Böses gemacht haben. Und jetzt reicht es ganz offensichtlich nicht, dass man die ganze Zeit versucht zu erklären, dass Deutschland dadurch angegriffen würde, dass zwei Nationen, die beide kein Bündnis mit Deutschland haben, einen Krieg miteinander führen, nämlich die Ukraine und Russland. Das verfängt offensichtlich nicht, weil die Menschen das durchaus verstehen. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Der Verteidigungsfall würde dann greifen, wenn die Ukraine NATO-Partner wäre. Das ist sie aber nun mal nicht und das ist aus guten Gründen auch nie geworden. Deswegen, ne, kein Verteidigungskrieg. Auch erst recht nicht ein Krieg, an dem wir in irgendeiner Weise beteiligt wären. Und meines Erachtens wird gerade propagandistisch ein Popanz aufgebaut, der dazu führt zu sagen, naja, guck mal, die haben ja erst da so ein Flugzeug gejammt. Und dann waren da auch so unbewaffnete Drohnen. Dann ist es doch nur total logisch, dass jetzt auch eine bewaffnete Drohne irgendwas irgendwo angegriffen und gemacht hat. Klar. Das ist dann eben halt der nächste Schritt im Narrativ. Der funktioniert nur dann nicht, und da sind wir wieder bei dem Thema Propaganda und wie Propaganda wirkt, der funktioniert nur dann nicht, wenn diesem Narrativ auch entsprechend deutlich und öffentlich widersprochen wird. Und ich stelle dieses Narrativ gerne, an jeder Stelle, natürlich in Frage, denn wie gesagt, fragen sich doch jeder, cui bono, wem sollte es denn nützen, irgendwelche unbewaffneten Drohnen dahin zu schicken?
Milena sagt ja trotzdem völlig zu Recht. Hattest du zu Recht die Propaganda benutzt, und Milena unbedingt. Ich werfe noch ein zwischendurch, aber mit dem Hinweis, gar nichts hat mit irgendwas zu tun, dass der Deutschlandfunk dieser Tage berichtet, an der Spitze des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND steht in Kürze ab sofort ein Herr namens Jäger, bisher deutscher Botschafter in der Ukraine, der war auch schon im Irak und in Afghanistan deutscher Botschafter.
Okay.
Nichts hat mit irgendwas zu tun, Milena, in Sachen Krieg mit Russland.
Mhm. Ich noch ein paar Sachen also zu dieser Drohnengeschichte. Ja? Was man in Deutschland ja recht wenig hört, also auch nicht in den Medien, dass die Weißrussen sagen, also Weißrussland sagt, es habe Polen und Litauen vor verirrten Drohnen gewarnt. Die kämen jetzt durch elektronische Kriegsführung, das machen ja die Ukrainer wie die Russen, seien die vom Kurs abgekommen. Und deswegen, weil sie gewarnt wurden, haben es die Polen so schnell geschafft, diese Drohnen abzuschießen. Und Polens Außenminister hat das wohl auch bestätigt. So. Und auch aus Litauen hieß es am Tag danach, es hätte sich wohl um keinen absichtlichen Angriff gehandelt. Und dafür spricht auch, dass Außenminister Lavrov, der Russische, angekündigt oder angeboten hat, die Sache zusammen mit den polnischen Behörden aufzuklären, ja. Und jetzt, dass der polnische Ministerpräsident Tusk diesen Vorfall sofort ganz groß gemacht hat, also schon instrumentalisiert und nach der NATO gerufen hat, das ist auch nicht wirklich verwunderlich. Also in Polen herrscht ja aus historischen Gründen ein großes Misstrauen gegen Russland und Polen soll ja der neue Streber der NATO werden. Also Deutschland ist weggekickt, ja. Also da sollen ja Stützpunkte kommen. Also Polen soll das neue Deutschland für die NATO werden, ja. Und das passt natürlich da auch rein. Und den deutschen Kriegsjublern und Rüstungsfreunden kommt diese Drohnengeschichte natürlich entgegen. Marcel hat es ja auch schon gesagt, ne? Hier hat man sich ja auf die Erklärung geeinigt, Putin wolle die Verteidigungsbereitschaft der NATO testen.
Wahnsinn.
Das ist jetzt auch nicht besonders intelligent eigentlich. Man muss es halt oft genug wiederholen.
Ja, du musst wissen, Putin ist dumm und Hitler, das ist natürlich immer die richtige Voraussetzung.
Also auf X schrieb jemand, das wäre so, als würde ich jemanden anspucken, nur um zu schauen, ob er mir eine reinhaut. Ja, das ist also aber auf der anderen Seite, ich meine, es gibt ja so viele Meldungen, scheinen diese Drohnen ja nicht scharf gewesen zu sein, ohne Sprengstoff.
Ja.
Ja, und wenn sie ohne Sprengstoff sind, widerspricht das natürlich der Theorie, sie kamen aus dem Krieg gegen die Ukraine. Ja, warum sollte man da Drohnen ohne Sprengstoff einsetzen? Ich weiß es nicht. Oder so, ja. Und es gibt natürlich die dritte Möglichkeit einer False Flag, also die Möglichkeit, dass die Ukraine den Vorfall provoziert hat, um die NATO weiter in den Krieg hineinzuziehen. Ne? Also, aber eins hat diese Drohnengeschichte geschafft. Also die Menschen leiden und noch mehr unter Kriegsangst inzwischen, ja. Also ich persönlich neige eigentlich zu der weißrussischen Variante, dass die unabsichtlich dahin geflogen sind und gewarnt wurden und abgeschossen.
Tja, und derweil weist Lettland Russen aus und hat sie des Landes verwiesen, was auch ein ungewöhnlicher Schritt ist. Es geht um Russen, die keine formelle Aufenthaltserlaubnis haben. Die sollen sie entweder beantragen und sich damit sozusagen in Lettland registrieren, ansonsten das Land verlassen. Darauf reagiert Russland nun auch schon missbilligend. Und wir erinnern uns, die Amerikaner gingen ja im Zweiten Weltkrieg so weit, japanischstämmige Bürger des eigenen Landes zu internieren, sicherlich auch kein Zeichen für eine Entspannung dort. Also die NATO will und die EU als verlängerter Arm dieser WEF-NATO will offensichtlich um jeden Preis die Eskalation. Derweil eskaliert es auch in der sogenannten EU immer weiter und in anderen europäischen Staaten und das in jeder Hinsicht. Ein Fanal war da sicherlich dieser Tage eine kongeniale Aktion des Straßenkünstlers Banksy. Banksy nämlich, der Mann, der für das Bild vor allem, ich glaube, Mädchen mit Ballon bekannt ist, und dessen Identität ja unbekannt ist, was zu seinem Auftritt gehört, der also immer anonym seine Straßenkunst an Hauswänden veröffentlicht hat, das Royal Courts of Justice Gebäude mit einem Kunstwerk versehen, auf dem ein deutlich zu erkennender britischer Richter mit dem Hammer einprügelt einen auf dem Boden liegenden Demonstranten, der ein weißes Schild hält, auf dem Blutspritzer sind. Die Welt als Axel Springer Altpapier kommentierte sofort, dies würde die Polizeigewalt in England meinen. Es war sehr deutlich erkennbar, dass es ein Richter und kein Polizist war. Und die britische Regimeherrschaft, die reagierte entsprechend auf dieses Bild und hat es nämlich sofort von uniformierten Polizisten verdecken lassen und kurz darauf die Entfernung angeordnet. Die Entfernung wurde dann wieder von einem vollkommen vermummten Mann durchgeführt, was dazu führte, Milena, dass manche sich fragten, ist es vielleicht Banksy selbst, der jetzt sein Kunstwerk dann auch wieder entfernt, was natürlich die absolute Aktionskunst am Ende wäre. Aber man kann, glaube ich, ohne jede Übertreibung sagen, da hat sich das Regime von Keir Starmer komplett vorführen lassen mit diesem Banksy-Bild, oder?
Ja, total. Großbritannien 2025 in einem Bild, ja. Und ich weiß nicht, ob Banksy das vorhergesehen hat, was dann passierte, ja. Aber er meint natürlich die richterliche Gewalt, da werden Menschen eingesperrt wegen irgendwelcher Posts und Memes, wegen Gedankenverbrechen, andere Verbrecher, die wirklich sich an Kindern und Frauen vergangen haben, werden freigelassen, werden nicht verfolgt. Also das ist auch so etwas, was man auch ein bisschen bei uns sieht, ne? Also die Richtung ist ja überall die gleiche. Und das hat aber die Reaktion darauf, also Zensur, sofort Zensur, hat ja im Grunde Großbritannien und seinen Weg ja noch mehr vorgeführt. Ja? Und ja, was soll man dazu sagen? Das ist so genauso kaputt, die Justiz dort, wie unsere hier.
Tja, welch großes Theater. Und in der Tat ist Justiz auch das Stichwort, was dann auch prompt in Deutschland bedient wurde, kann man sagen, Marcel. Denn da setzt sich dann fort, was Banksy wohl in Britannien karikierte. Man muss mal dazu sagen, er ist ein bekennend stark linker Künstler, der also sagen, wirklich, ja, da ein Thema bedient, was das gesamte politische Spektrum betrifft. In Deutschland hat es dann immer wieder auf Kleinkunstniveau wiederholt, wie Deutschland halt so ist. Und der größte Kleinkünstler, den wir haben, ist bekanntermaßen Fritz Blackrock. Und der hat sogar eine Frau, die weiß vielleicht mehr über kleine Künstler als bei ihm. Die jedenfalls, die Frau von Fritz Blackrock, ist Amtsgerichtspräsidentin in Fritzens Heimatgemeinde. Und aus diesem Amtsgericht, in dem sie Präsidentin ist, kam wie aus durch Zufall, plötzlich und unerwartet und nichts hat mit irgendwas zu tun, ein Durchsuchungsbeschluss zu Ungunsten einer SPD-Nachwuchsfunktionärin, die in Verdacht stand, eine Schmähschrift oder irgendwelche Schmähwörter über Fritz Blackrock an einer Hauswand geschmiert zu haben. Und um das zu beweisen, vielleicht die Spraydusen irgendwie sicherstellen zu können oder ähnliches, gab es dann eine Hausdurchsuchung, angeordnet vom Gericht der Ehefrau von Fritz Merz. Der Fritz Merz und auch die Ehefrau bestreiten, davon irgendwie gewusst zu haben und sehen überhaupt keinerlei Verfehlung. Aber sogar die Tagesschau muckt darüber und zieht eine Augenbraue hoch. Es ist ein Schlaglicht auf den Zustand der deutschen Justiz. Oder meinst du, nein, nein, die sind tatsächlich unschuldig und Merz konnte nichts wissen?
Also ich glaube, dass es gerade auch für eine Tagesschau viel, viel bessere Berichterstattungsanlässe, beispielsweise eben halt zu diesem Schwachkopf-Habeck-Thema gegeben haben könnte, über die man viel eher sich hätte auslassen können und die man kritisch hätte betrachten müssen. Die Hausdurchsuchung zum Beispiel in dem Zusammenhang. Hier muss man wirklich schauen. Ich glaube, die allermeisten Menschen, die das hören und mit Gerichten nicht viel zu tun haben, denken erstmal, Moment, das ist ja die Präsidentin dieses Gerichts, die hat ja da irgendwas zu melden. Und da muss man nun mal wirklich ganz nüchtern betrachtet sagen, nein, das hat sie nicht. Jeder Amtsrichter ist grundsätzlich völlig unabhängig darin, wie er sein Amt ausübt. Niemand kann ihm da reinreden. Gerade auch Durchsuchungsbeschlüsse etc. pp. Werden leider ganz, ganz häufig von Ermittlungsrichtern schlichtweg im Schnellverfahren abgestempelt. Die lesen es noch nicht mal richtig. Ich habe schon oft gesagt, im Zweifel sind Ermittlungsrichter in Deutschland auch dafür verantwortlich oder daran schuld, quasi ihr eigenes Todesurteil mit abzustempeln, weil sie es gar nicht genau gelesen haben, was da eigentlich stand. Insofern würde ich den Fall wirklich nicht zu hoch hängen. Gerade auch, weil eben halt, wie gesagt, ein Amtsgerichtspräsident nicht die Vorgesetzte der anderen Richter ist, sondern Gerichte haben eben zwei Funktionen in Deutschland, also historisch auch hergeleitet. Sie sind einerseits immer auch Verwaltungsbehörde und sie sind gleichzeitig eben Rechtsprechungseinrichtung. Und die Rechtsprechungseinrichtung als solcher ist unabhängig. Die Richter sind frei. Auch der Richter oder die Richterin, weiß ich jetzt nicht, die diesen Beschluss erlassen hat.
Amtsgericht auf Probe, die den erlassen hat. Also eine junge Nachwuchsrichterin, die unter den strengen Augen ihrer Präsidentin Richterin auf Probe ist.
Ja, auch da ist die Präsidentin aber nicht die Beurteilerin.
Ja.
Also ich würde es an der Stelle glaube ich wirklich nicht. Dafür ist die Geschichte zu volkstauglich dankbar, als dass sie wirklich ein Problem wäre. Ich meine, wie läuft sowas ab? Nach dem Motto, ach Mensch, hier, ich wollte mal sagen, ich habe gehört, woher überhaupt, sie haben hier ein Ermittlungsverfahren gegen irgendwen, da kommt nachher ein Antrag von der STA, stimmen Sie doch den Beschluss mal zu, junge Frau, dann machen Sie auch bei mir Karriere. Hat das viel zu weit hergeholt. Dafür müsste man überhaupt erstmal wissen, dass es das Ermittlungsverfahren da gibt. Also Frau Merz hätte das wissen müssen. Und dann darauf in einer solchen Weise Einfluss zu nehmen, halte ich für absolut unnötig auch. Weil wie gesagt, jeder schwachsinnige Durchsuchungsbeschluss in diesem Land im Zweifel erlassen wird. Ich kenne kaum welche. Ich habe das in Berlin immer wieder abgefragt in meiner Zeit im Abgeordnetenhaus als Mitglied auch des Rechtsausschusses. Wie häufig denn eigentlich Durchsuchungsbeschlüsse abgelehnt werden durch die Richter? Ja, oder auch Haftbefehle abgelehnt werden, sind die seltensten Fälle. Ja, eben halt immer dann, wenn du, ich sag mal, ne, wirklich den psychotischen Massenmörder hast, der wird im Zweifel nochmal laufen gelassen. Aber jemand, der wegen eines Schwachkopf-Memes eine Hausdurchsuchung kriegen soll, der kriegt die auch. Dafür musst du gar keinen Einfluss auf den Richter nehmen.
Ja, gut.
Ja, Im Gegensatz zum Schwachkopf-Mühm war das jetzt natürlich nachträglich eine rechtswidrige Durchsuchung. Ja? Ja. Wurde dann festgestellt. Aber was, worüber man nachdenken sollte, wie es normal, wie normal das geworden ist, Menschen im Morgengrauen zu überfallen, anstatt sie einfach mal zu bitten, aufs irgendwo hinzukommen, ja, oder mal zu reden erstmal. Und auch hier 6 Uhr morgens, ja. 6 Uhr morgens haben 5 Polizeibeamte bei dieser Familie Kruschinski haben die geklingelt und es ging darum, dass die 17-jährige Tochter, halt bei der SPD aktiv, ja, es ist keine große SPD-Politikerin, es ist ein 17-jähriges Mädchen. Ich nehme mal an, also sie sagt ja selber, irgendjemand will mir schaden, also die ist irgendwie denunziert worden. Aber anstatt mal irgendwie, ja, das weiß ich, dass du das kennst, aber anstatt mal nachzufragen, was es denn mit dieser Sache auf sich hat. Und anscheinend gibt es überhaupt keinen Beweis gegen das Mädchen. Das kennst du auch, ja, ich weiß. Hat man sie überfallen. Und das ist nämlich der Fakt. Es ist normal geworden, Menschen im Morgengrauen zu überfallen. Ja. Und diesmal, Ogo, war die Empörung groß. Jetzt hat es mal die getroffen, die damit angefangen haben. Also die Parteifreunde von Nancy Faeser, ja. Und das ist ein schönes Zeichen und da sollte sich jeder Gedanken machen, das kann jeden treffen und es wird irgendwann auch jeden treffen.
Und lieber Marcel, so sehr ich deine Innenbetrachtung aus der Justiz teile nach meiner eigenen Erfahrung, wenn da eine Richterin auf Probe sitzt und die kriegt einen Wisch auf den Tisch, wo Friedrich Merz draufsteht, dann wird die wissen, dass das zufällig der Ehemann ihrer Gerichtspräsidentin ist. Und wenn sie dann den Anschein der Befangenheit vielleicht vermeiden möchte, der ja im deutschen Recht formal noch eine Rolle spielt, denn der Anschein der Befangenheit, der reicht ja, um einen Richter wegzukriegen von irgendeinem Posten, also von irgendeiner Zuständigkeit für einen Fall, dann hätte sie es ja an ein anderes Amtsgericht abgeben können und aus meiner Sicht auch müssen.
Nein, Entschuldigung, das kann sie nicht. Doch. Es gilt das Prinzip des Tatorts. Das kann egal, nur das gleiche Gericht machen.
Nein, deswegen kann sie es nicht abgeben. Bei Befangenheit kann sie es. Das tatsächlich würde ich jetzt in Zweifel ziehen. Ich bitte euch Strafjuristen da draußen, ob so ein Richter, teilt uns das mit. Ich kann das nicht selber beurteilen. Ich bin kein Strafrichter. Aber das wäre eine Frage ans Publikum, an euch. Kann sie es abgeben? Aus meiner Sicht darf sie darüber nicht entscheiden, wenn sie ganz klar als Richterin auf Probe natürlich abhängig ist vom Wohlwollen ihrer Präsidentin. Das weiß auch jeder im Justizsystem, wie Richter da Karriere machen. Klärt das gerne als Zuschrift und leuchtet uns, ihr Strafjuristen da draußen. Jedenfalls hat da noch ein anderer Angst vor politischer Justiz und das hat er ganz zugegeben. Jens Spahn, dem geht nämlich sein offensichtlich reichlich frequentierter Hintern derzeit auf Grundeis. Jens Spahn sagte in der Welt, er wäre der Erste, den die AfD ihrer politischen Justiz zuführen würde. Da musste ich lachen, Milena, weil ich dachte, das ist immer, man wirft ja anderen das vor, was man selber betreibt. Und da gab es nun wenig Grund zu meinen, dass die AfD irgendwie die Gerichte kontrolliert. Da ist sie weit von entfernt, denn im Gegenteil, hat der Bundesgerichtshof dieser Tage ja endgültig darüber entschieden, dass AfDs Landeschef von Thüringen, Björn Höcke, nun schuldig sei. Schuldig der Verwendung einer SA-Parole, nämlich alles für Deutschland. Das sei eine Straftat gewesen und rechtsstaatlich ist nun damit letztinstanzlich sei damit entschieden, dass er vorbestraft sei. Die Welt berichtet zu Recht, für Höcke kann die Entscheidung bei der Strafzumessung in künftigen Verfahren erhebliche Auswirkungen haben. Man könnte meinen, Milena, genau darum ging es.
Ja, nein, es geht natürlich, es ist das Verbot der AfD durch die Hintertür. Das haben wir einmal auf dieser Ebene der Kommunalpolitik, wo dann die Bürgermeister nicht antreten, also Bürgermeisterkandidaten nicht antreten dürfen, weil es irgendwo einer Weisung, ein Gutachten einer weisungsgebundenen Behörde gibt.
Der Regierung,
ja. Und so weiter, ja, der Regierung. was Jens Spahn angeht, ich glaube nicht, dass der irgendwas zu befürchten hat, weil es herrscht Doppelstandard. Und es gibt diese Woche noch ein wunderbares Beispiel für Doppelstandard in Deutschland und auch für Cancel Culture. Es wurden ja die Münchner Philharmoniker bei einem Musikfestival im belgischen Gent ausgeladen, weil ihr Dirigent Lahav Shani aus Israel kommt. Ja, also das war auch das Grund und das auch seine Begründung.
Ganz offiziell,
ja. Und jetzt ist der Aufschrei in Deutschland groß, ja. Kulturstaatsminister Weimar hat jetzt sofort einen Brief an seine belgische Amtskollegin geschrieben, das sei Antisemitismus und das geht rauf und runter. Ich meine, ich denke, das ist in erster Linie das Canceln von Menschen, die sich nicht unterwerfen. Ja, du bist Israeli, also schwöre ab, sag, dass du Netanjahu verabscheust, sonst darfst du nicht hier auftreten.
Das haben sie offiziell gefordert, ne? Das war in dem Kommentar hier die offizielle Begründung, dass er das nicht getan hat. Ja.
Aber sowas passiert in Deutschland mit Menschen ununterbrochen. Ja? Auftrittsverbote für kritische Journalisten wie Patrick Barb, Historiker wie Daniele Ganser. Ja? Und ganz perfide, Dieselben Münchner Philharmoniker, die sich jetzt zu Recht über das Festival in Belgien aufregen, haben im März 2022 ihren Chefdirigenten Valery Gergiev gefeuert, weil er Russe ist und nicht der Aufforderung nachkam, sich offen gegen sein Heimatland auszusprechen und Putin abzuschwören. Ja? Wobei der Mann sich nie zum Ukraine-Krieg geäußert hat. Doppelstandard vom Feinsten und auch an die Richtung von Herrn Weimar. Es geht hier nicht um Antisemitismus. Das geht um Cancel Culture und Totalitarismus. Und der ist in jedem einzelnen Fall schlimm. Ja? Ja. Aber Doppelstandard, neuer Goldstandard.
Das ist wohl so. Und was das angeht, da gab es ein Schauspiel dieser Tage. Das habt ihr sicherlich alle in Auszügen angeguckt, Marcel. Also ich zumindest habe es mir mehrfach angeguckt. Weil ich bin Mathematiker. Glaube ich, macht es demnächst zu einem geflügelten Wort. Gemeint ist natürlich der studierte Lehrer und Mathelehrer Boris Palmer, Oberbürgermeister in Thüringen, der sich in Rage schreiend in einem Gespräch mit dem AfD-Landeschef von Baden-Württemberg dahin versteht, zu sagen, er sei Mathematiker, deswegen verstehe er die polizeiliche Kriminalstatistik viel besser als alle anderen, vor allem besser natürlich als sein AfD-Konkurrent. Und das in einer Tübinger Halle. Große deutsche Kleinkunst, kann man nur sagen. Am Ende schrieb die Berliner Zeitung und MSN zusammen, also Microsoft News Portal, über diese Diskussionsveranstaltung zwischen Palmer und dem AfD-Mann. Das Zitat: Insgesamt bewies der Tübinger Abend, die AfD ist ein Scheinriese wie aus dem Bilderbuch. Je näher man ihm kommt, desto kleiner wirkt er. Genauso ist es mit der Partei. Ihr Erfolgsrezept ist einzig die Brandmauer. Solange alle auf Abstand halten, keiner ihr die Hand reicht und mit ihr redet, wirkt sie groß und mächtig. Die Konkurrenz hat Angst vor ihr, die Wählerschaft ist beeindruckt. Dass die verachteten Eliten vor dem Scheinriesen zurückweichen, bezeugt seine Macht, seine Größe, seine Zukunftsfähigkeit. In Wirklichkeit bedarf es nur eines beherzten, halbwegs vorbereiteten und selbstdenkenden Politikers wie Boris Palmer, um den Scheinriesen wie eine Hähnchenkeule zu sezieren. Marcel, ich frage mich, wer eine Hähnchenkeule seziert und warum und woher dieses schräge Sprachbild kommt, aber eigentlich bei MSN nicht mehr. Aber diese Wahrnehmung des Tübinger Abends, teilst du sie so?
Nein, also was den Scheinriesen angeht, ist das ausdrücklich Herr Palmer hier in dieser Frage. Also so geriert, wie er das da in der Diskussion getan hat. Was im Übrigen irgendwie sehr, je älter er wird, desto mehr erinnert er irgendwie an seinen Vater, der auch immer nur in Debatten rumgebrüllt hat. Fürchterlich, fürchterlich, wirklich jammervoll. Ich habe mal deutlich mehr von ihm gehalten. Ich habe ihn mal für halbwegs vernünftig gehalten. Nun verstehe ich von dem Thema polizeilicher Kriminalstatistik ja vielleicht auch ein bisschen was. Und natürlich, um auch das mal kurz auseinanderzunehmen. Natürlich ist die Lesart des AfD-Kollegen da an jeder Stelle vollständig richtig gewesen. Dieser lächerliche Griff in Schopenhauers Trickkiste, ja, in dem Palmer da eine eigene Kompetenz behauptet, die er eben halt noch nicht mal hat und die größer sei als die Kompetenz seines Gegenübers, um das Sachargument damit anzugreifen, ist ebenso durchsichtig wie Kindergartenniveau und einfach eben halt auch schlichtweg in der Sache falsch. Das zum einen. Zum anderen aber muss ich sagen, diesen Beitrag in der Berliner Zeitung, ich habe ihn auch gelesen und habe ihn erst durchaus zustimmend gelesen, bis zu den letzten Sätzen. Denn in der Tat ist auch aus meiner Sicht die AfD in dieser Hinsicht ein Scheinriese, dass sie nur davon profitiert und profitieren kann. Deswegen finde ich den Umgang auch so lächerlich und falsch an jeder Stelle. Nur davon profitieren kann, dass man die Debatte verweigert. Und das ist natürlich immer falsch. Ich habe vor 25 Jahren schon Wert darauf gelegt und damals bei meiner ersten Bundestagskandidatur, der einzigen damals jedenfalls, wie auch immer, lange her, habe ich jedenfalls großen Wert darauf gelegt als junger Kandidat, als es darum ging, dass der NPD-Kandidat auf keinen Fall irgendwie mit auf dem Podium sitzen sollte bei irgendeiner Diskussion. Da habe ich gesagt, prima, aber dann komme ich auch nicht. Was sind Sie denn für die FDP, für die NPD, junger Mann? Nein, aber darum geht es eben halt auch gar nicht. Sondern es geht nun mal darum, dass ich genau damit Werbung für die NPD machen würde, wenn ich sage, oh, deren Argumente müssen ja so toll sein, dass ich mich vor ihnen verstecken muss. Das ist aber genau das, was im Moment eben halt im Umgang mit der AfD an jeder Stelle praktiziert wird. Sie werden ausgegrenzt aus den Debatten, sie werden ausgegrenzt aus gemeinsamen Anträgen, aus Initiativen und so weiter und so fort. Und es erweckt den Eindruck, als hätten die irgendwelche besonderen Argumente, denen man nichts entgegenzusetzen hat. Wenn ich mir meine Arbeit im Abgeordnetenhaus damals anschaue, dann habe ich viele von den parlamentarischen Anfragen gestellt und viele von den Themen eben halt auch genauso besetzt und genauso intoniert, wie es die AfD auch tut. Und zwar warum? weil es in der Sache richtig ist, zum Beispiel eben halt zu fragen, wo kommen denn Täter her? Warum? Also um zu verstehen, wie funktionieren die kulturell? Warum werden die zu Tätern? Zum Beispiel im Bereich der Kriminalstatistik. Da muss ich nicht für in irgendeiner Weise eine Debatte beschränken, sagen, mit dem oder dem rede ich nicht. Und nochmal auch zurück zum Anfang der Sendung und zu Bernie Sanders. Demokraten reden miteinander. Und wer einem anderen gewählten Abgeordneten das Gespräch verweigert, aus egal welchem vorgeschobenen Grund, wer die Argumente nicht hören will, der will nicht einfach nur den Abgeordneten da, diesen einen Menschen nicht hören, sondern der ignoriert alle anderen Wähler, die diese Person gewählt haben. Und wer diese ignoriert, gehört nicht in eine Demokratie. Der ist kein Demokrat, der gehört auch nicht in ein Parlament.
Ja, Demokratie.
Und damit macht man Werbung für die AfD. Und da frage ich mich, warum man so dämlich sein kann, warum ich Werbung für irgendeine andere Partei mache.
Ja,
ich
mache auch
keine für die Grünen.
Marcel, vielleicht haben wir ja gar keine Demokratie mehr.
Naja, also ich würde sagen, nur durch solche Gespräche kann sich ja der Bürger ein eigenes Bild machen.
Eben,
deswegen sollen sie ja nicht stattfinden. Die Medien haben die Debatte ja ersetzt. Und zwar die Medien, die genau das sagen und schreiben, also die Staatsmedien. Ja? Ob das jetzt der Staatsfunk ist, ja, ARD, ZDF und die angeschlossenen Funkhäuser. Oder auch die großen sogenannten Leitmedien, die großen Zeitungen, ja, die sollen die Meinung der Bürger machen und nicht mehr Debatte. Ja, aber das Interessanteste und Entlarvendste eigentlich war dieser Beginn dieser Diskussion zwischen Palmer und Frohnmeier. Der Moderator hatte noch darauf hingewiesen, dass es ein Markenzeichen der Nazis war, Veranstaltungen zu stören und unmöglich zu machen. Da ging es schon los mit den Störern. Natürlich aus dieser neulinken Szene, ja. Nazis raus. Die haben geschrien, Nazis raus. Und die haben es nicht gemerkt. Sie haben nicht gemerkt, was sie damit wirklich ausgesagt haben.
Ja.
Sie waren die Nazis in diesem Fall,
ja.
Also, wenn man das so sieht. Ja?
Ja, Nazis nicht, aber eben Faschisten. Ja, das ist so, dass sie Nazis sind.
Nazis, um das Zitat von dem Knabe, ja. Hieß der, glaube ich, der Moderator der Sendung.
Schon verstanden. Ja, lustig. Und genau das Gleiche geschieht ja gerade auch mit der sogenannten Enquete-Kommission im Bundestag, in der die AfD sitzt. Und da schreiben die Nachdenkseiten, diese Enquete-Kommission ist ein Witz. In einer Enquete-Kommission werden nun 14 Abgeordnete und 14 Sachverständige in Anführungsstrichen aufarbeiten, was in der Corona-Pandemie schiefgelaufen ist und was gut war, wie die Tagesschau es ausdrückt. Die Enquete-Kommission bekommt dafür rund zwei Jahre Zeit. Der CDU-Politiker Hoppenstedt, ich meine nur Loriot, das grüßen, ja, er ist Hoppenstedt, sieht dem Auftrag der Enquete-Kommission jedoch vor allem darin, Zitat, nach vorne zu schauen und Lehren für zukünftige Pandemie zu ziehen. Was für ein ungenügender Ansatz, schreiben die Nachdenkseiten. Auch und auch die folgende Ankündigung der Vorsitzenden der Kommission, der CDU-Abgeordneten Hoppermann, das ist auch wieder, ich meine, der schreibt aus dem Grab die Skripte. Dämpft Hoffnung auf eine relevante Aufarbeitung, schreibt sie. Wir wollen verstehen, nicht verurteilen. Ja, und bekanntermaßen, Milena, sitzen ja in dieser Kommission mit Tom Lausen und Steffen Homburg zwei AfD-Experten benannte, die in der Tat eindeutige Experten sind für die Zahlenvorgänge und für diese Abläufe der sogenannten Corona-Pandemie. Die dürften den Frieden wohl einigermaßen stören, aber die Wirkung der Enquete-Kommission, naja, wird wohl bestenfalls begrenzt sein.
Ja, und ich bin sicher, dass sich Homburg, Lausen und auch Michael Nehls, das ist ja der Dritte im Bunde, der Arzt, dass die sich sehr bemühen werden, dort irgendwie auch ein bisschen Einblick zu bringen. Und ich bin auch genauso sicher, dass das nicht nach außen dringen wird, außer auf X, ja, und in einer bestimmten Bubble. Also die werden ignoriert werden, mark my words, ja. Sie werden ignoriert werden. Natürlich wird diese Enquete-Kommission am Ende nichts bringen, genau wie alle Kommissionen vorher. Ich meine, wenn du die Täter im Grunde zu ihren eigenen, naja, zu den Polizeibeamten machst, die ihre eigenen Verbrechen irgendwie untersuchen sollen, das hat glaube ich, noch nie geklappt. Ja?
Mhm.
Also es wird nichts bringen. Trotzdem freue ich mich, dass da zumindest drei aufrechte, kritische Menschen drin sind. Sie sollten gucken, wie sie laut werden können. Und zwar so, dass sie außerhalb der Blase gehört werden. Ich glaube, das wird das Allerwichtigste und das Allerschwierigste werden.
Die werden sich prächtig amüsieren. Ich gönne es den dreien sehr, denn die sicherlich, jeder einzelne von ihnen dürfte den gesammelten oder den summierten IQ der anderen Beisitzer da drin übertreffen. Und ich glaube, sie werden eine Bombenzeit haben im übertragenen Sinne. Viel Spaß also den drei Abgeordneten da drin, derweil im übrigen Berlin, da mitten in
Sachverständigen.
Berlin. Bitte?
Sachverständigen.
Verzeihung. Im Übrigen, Berlin, da befindet sich ja diese Kommission, da gehen im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus. Und Marcel, es wäre eine Lokalposse, aber es mag vielleicht auch ein bisschen einen Schatten vorauswerfen auf das, was Deutschland so blüht. Denn in den letzten Tagen, da ist in Berlin eine ziemliche Katastrophe passiert. Die Berliner Zeitung schreibt, 3 Tage Finsternis, 3 Tage Stillstand, 3 Tage Angst. Der Stromausfall im Berliner Südosten war kein lokaler Zwischenfall, kein bedauerlicher Betriebsunfall. Er war ein Fanal. Plötzlich war nichts mehr sicher, kein Netz, kein Licht, keine Hilfe. Alle Menschen saßen in ihre Wohnungen, abgeschnitten von der Außenwelt. Und all das spielte sich nicht irgendwo in der Provinz ab, sondern mitten in einer europäischen Metropole des 21. Jahrhunderts. Der Stromausfall in Treptow-Köpenick hat Berlin ins Chaos gestürzt. Eine Millionenstadt lahmgelegt wie ein Dorf. Die Täter wussten, was sie taten. Mit gezielten Schnitten ins Kabelnetz griffen sie die Lebensadern der Hauptstadt an. Es war ihnen egal, wie sehr die Menschen litten, wie viele Existenzen in Gefahr gerieten. Linksradikale Ideologen, die sich für Kämpfer halten, haben gezeigt, was sie wirklich sind. Menschenverächter. Und tatsächlich galt dieser Anschlag, schreibt die Berliner Zeitung, den Unternehmen im Technologiepark Adlershof. Die haben wohl in der Zeit auch bis zu 200.000 Euro am Tag Verlust gemacht. Ja, das hat es nicht unbedingt deutschlandweit in die Medien geschafft, aber es war für Berlin ja in gewisser Weise auch ein typischer Vorgang, oder? Weil ja, dass wir da gar nichts auf die Reihe kriegen in Berlin und die Behörden nichts dergleichen verhindern können und das auch nicht einigermaßen sinnvoll reparieren können, wenn es passiert, ist ja leider ziemlich typisch, oder?
Also zunächst möchte ich auf einen Punkt noch eingehen, um jedem Linksextremisten, der vielleicht zuhört, zu erklären, wie unfassbar dämlich er ist. Jedes dieser Unternehmen hat in aller Regel eine Betriebsausfall- bzw. Betriebsunterbrechungsversicherung. Das hat daraus gar keinen Schaden. Aber wer einen Schaden daraus hat, sind die etwa 18.000 betroffenen Privathaushalte. Ich habe das Thema auch schon vor Jahren aufgegriffen und immer wieder festgestellt und auch angeprangert, dass Berlin auf Angriffe auf seine kritische Infrastruktur in keiner Weise vorbereitet ist. Also weder auf gezielte Angriffe auf das Stromnetz noch im Übrigen auf die Solar- und Windenergie bedingten Schwankungen im Stromnetz, die eben früher oder später auch zu einem Blackout führen können. Für nichts sind wir vorbereitet, das waren wir auch damals nicht. Wir haben beispielsweise Dieselgeneratoren für einige der Krankenhäuser, die funktionieren also entsprechend mit Diesel und können die Krankenhäuser auch eine Zeit lang versorgen. Die haben aber auch nur für 24 Stunden Sprit. Und den Sprit könnte ich ja dann wieder, so war damals die Antwort des Innenstaatssekretärs, von den Tankstellen holen. Ja, die funktionieren aber auch nur
mit Strom. Sie Strom haben.
Also wirklich bemerkenswert, diese Blauäugigkeit, diese Dämlichkeit. Ich meine, ich hatte mir das neulich mal angeschaut, wir haben zu Beginn der Bundesrepublik haben wir etwa 3.000 Bundesbeamte gehabt, insgesamt. Das hat sich unfassbar vervielfacht in den Jahren seither.
Nein,
wir waren aber 1949 deutlich besser auf Krisensituationen vorbereitet, als wir das heutzutage sind. Es ist wirklich bemerkenswert, wie wenig der Staat seine Kernaufgaben in irgendeiner Weise erfüllt. Also weder in der Lage ist, solche Infrastrukturanlagen halbwegs brauchbar zu schützen, und da erfordert es ja eigentlich gar nicht viel, noch für den Fall, dass ein solcher, und das ist nichts anderes, ein linksextremistischer Partisanenangriff gelingt, dann entsprechend jedenfalls unverzüglich für Abhilfe zu sorgen. Das liegt wiederum übrigens auch ganz viel daran, dass man so ganz toll mit Just-in-Demand-Produktionen arbeitet, dass keiner mehr irgendwelche Teile vorrätig hat, alles von irgendwo herkommt und so weiter und so fort. Auch da gilt, wie der Paul Witt immer so schön sagt, nichts hängt mit gar nichts zusammen oder eben halt in der Tat alles mit allem. Die Tatsache, dass wir in all diesen Sachen so vermeintlich global und toll modern vernetzt arbeiten, führt eben dazu, dass du Ersatzteile, die du brauchst, um dort Anlagen zu reparieren, im Zweifel auch erstmal irgendwo am anderen Ende der Welt produzieren und herschaffen musst. Und daraus resultieren solche Probleme. Und es ist natürlich ein unfassbares Armutszeugnis, einmal mehr für Berlins Innensenatorin Iris Spranger, die an dieser Stelle keinerlei Erfolg bis jetzt gezeigt hat, auch als Ermittlungserfolg gezeigt hat. Es ist ein unfassbares Armutszeugnis für den gesamten Senat Wegner, der nicht in der Lage ist, ein solches Problem abzustellen, aber
das ist
auch nicht in der Lage, irgendwas anderes abzustellen.
Nur für alle anderen da draußen, das ist der Herr, der mit seinen Mitarbeiterinnen lieber ins Bett geht, als sich irgendwie um Finanzgeschäfte zu kümmern, was in jeder anderen Firma zum Rausschmiss führt, aber nicht, wenn der regierende Bürgermeisterin seine Ministerin oder seine Senatorin vergenusswurzelt. Das ist Berlin, ja.
Richtig, genau. Aber also gut, das Problem Kai Wegner wird sich sicherlich mit der nächsten Abgeordnetenwahl auch wieder erledigen. Da bin ich mir ganz sicher, Paul.
Und interessant ja auch, dass von ganz großer Empörung über diese Attacke auf die Infrastruktur war ja auch in den Medien nichts zu sehen, weil es halt ja doch die Guten denn waren am Ende, ne? Also die Linksextremisten. Der linken Chef van Aken, der hat ja tatsächlich im März in der NZZ gesagt, man müsse linke Straftaten anders bewerten als rechte, weil linke,
ja
weil linke Straftaten dem Gemeinwohl dienen. Im Ernst.
Der hat übrigens, Geisteskranker.
Wahnsinn, ja, aber der hat es übrigens jetzt zu diesem Stromausfall, ich habe nachgeschaut, der postet ja gerne auf X, sehr gerne gegen Milliardäre. Jetzt hat er dazu nichts gesagt, ne? Aber die Polizeigewerkschaft sagt jetzt was, und zwar: Oh, diese Szene haben wir wohl unterschätzt. Ja, das haben die wirklich gesagt, ja? Ja, klar, ich meine, die gucken nur nach rechts und sollen da auch hingucken. Da kriegst du natürlich nicht mit, was links von dir läuft. Aber das ist wirklich Schildbürger. Das ist absurd.
Ja, das ist halt Berlin. Also da wundert mich ehrlich gesagt überhaupt gar nichts. Das Erstaunliche ist, dass der Strom wieder anging, muss ich sagen. Ja, Entschuldigung, Marcel.
Ja, das sind ja auch so Vor- und Rückwärtsbewegungen, was den Strom wieder angeht, betrifft. Aber also zu der unsäglichen Einschätzung einer von mehreren Polizeigewerkschaften, in dem Fall war es ja die GdP und nicht zum Beispiel wir. Wir haben, also auch das weiß man, das weiß aber auch jeder Polizeibeamte, auch in Berlin. Du hast doch im Bereich des Linksextremismus, hast du diverse Terrorhandbücher, ja, die auch seit Jahrzehnten schon grassieren, die immer wieder geupdatet werden. Da steht drin, wie du eine Nagelbombe baust. Da steht drin, wie du eben halt Angriffe auf kritische Infrastruktur verübst und so weiter und so fort. Die kursieren in einer Rigaer Straße, die kursieren, ich sag mal, etwas überspitzt gesagt, bei jedem Treffen der jungen Grünen. Die gibt es einfach. Das ist verfügbar. Man weiß das, dass die das können. Und das kann im Prinzip auch jeder, der es irgendwie einmal nachliest und, ich sag mal, ja, nicht völlig verblödet ist. Das ist gar nicht so schwierig, Sachen kaputt zu machen.
Also
das Schwierige ist immer wieder, was auf... Nee, Moment, Paul. Das Schwierige ist, was aufzubauen. Und das kriegt ein Herr van Aken nicht hin. Die leben alle davon, was andere aufgebaut haben. Und dann sind sie auch noch so scheißdämlich und machen es kaputt, egal wo du irgendwelche linksextremistische Randale siehst. Ja, ob nach dem G20-Gipfel oder sonst irgendwo. Oder eben halt auch nach dem 1. Mai in Berlin. Es wird alles in Schutt und Asche gelegt. Die können nichts aufbauen, weil ihnen die Disziplin dafür fehlt, der Wille dafür fehlt. Die können nur zerstören. Und das muss ich sagen, auch wenn ich gar nicht verstehe, was mich daran gerade so wütend macht, aber es widert mich an.
Mit in Schutt und Asche legen sind wir dann auch beim größeren Vorgang, denn das scheint ja momentan überall auf der Welt oder an vielen Orten auf der Welt das zu sein, was da vor sich geht. In Nepal sehen wir, dass Demonstrationen der örtlichen Jugend dort, Beobachter vor Ort sprechen von Menschen, vor allem unter 20, die über Monate laufen, jetzt eskalieren anlässlich einer Regierungsblockade von Social Media Plattformen. Da hat offensichtlich sich nepalesische Regimeführerschaft Uschi von der Leyen bedient und hat das Digital Services Act auf Steroide gesetzt oder denen und wollte der jungen Generation verbieten, eine Social Media Plattform zu nutzen oder das unzensiert zu tun. Die demonstrierten und diese Demos wurden nach Berichten von Beobachtern vor Ort dann gekapert von den Konkurrenten des herrschenden leninistischen Regimes, das da maoistisch ist. Tatsächlich scheinen also auch diese Proteste in Nepal bei näherem Hingucken eine innerlinksradikale Angelegenheit zu sein. Und wie das so ist bei Linksradikalen, gehen sie dann schnell ins Blutige und in den Mord. Es kam dazu, dass eine Politikerin verbrannte bei lebendigem Leib. Der Palast des Premierministers ist wohl vollständig ausgebrannt und das Militär griff schließlich durch. Und es kam zu vielerlei Erschießungen. Was dort in Nepal passiert, zeichnet sich auch nicht direkt zusammenhängend, aber mit ähnlicher Interessenslage gerade in Frankreich ab, Milena. Da gibt es ja die Bewegung Blockiert alles. Ich glaube, Bloquons tout, wenn ich das richtig ausspreche. Lasst uns alles blockieren. Die Weltwoche schreibt, was in Frankreich abgeht, sind 80.000 Polizisten und Gendarme im hochverschuldeten EU-Land damit beschäftigt, die Massen zu befrieden oder in Kontrolle zu halten. Denn gemäß der Franzosen und gemäß der Weltwoche unterstützen 65% der Franzosen diese Protestbewegung, die ja jetzt zum Sturz auch des französischen Premierministers führte, des sechsten Premierministers, wenn ich richtig gezählt habe, unter Emmanuel Macron, der Mann, der mit seinem eigenen Lehrer verheiratet ist, wenn man das Gerüchten glauben darf. Die Weltwoche fragt dann weiter, ob wohl die EU nun unter einem hochverschuldeten Frankreich demnächst kollabiert und attestiert, das Ganze sei hochgradig instabil. Zumindest da, Milena, haben Sie sicherlich recht, denn Frankreich ist höher verschuldet, als Griechenland es damals war und steht mit dem Rücken komplett zur Wand.
Ja, also in Frankreich könnte die EU zugrunde gehen.
Mach mir keine Hoffnung, komm bitte.
Ja, es ist durchaus möglich. Ja, also bei einem Staatsbankrott, der möglich ist, werden sie alles versuchen, das zu verhindern. Aber den würde die EU nicht verkraften. Also so ein zweites Griechenland und dann in der Größe von Frankreich, dann wäre die EU vorbei. Es riecht wirklich nach Revolution. Und dazu passt es ja auch politisch. Also der Premierminister hat keine Mehrheit im Parlament bekommen. Deswegen ist er zurückgetreten oder deswegen war er weg. Macron hat jetzt gleich einen neuen eingesetzt, aber der hat auch keine Mehrheit. Also der kann eigentlich auch nichts machen. Der muss sich vielleicht Mehrheiten suchen. Und Frankreich hat das Problem, dass es, irgendwas muss passieren. Ob man spart oder irgendwas verkauft, irgendwas muss passieren. Und die Leute wollen das nicht. Hm. Ja? Die sagen, also wir werden eh verarscht. Also Und diese Demonstranten fordern ja auch, zumindest Teile, den Austritt aus der EU. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also wenn das auch von 65% der Franzosen unterstützt wird, und also in Umfragen liegen die Rechten vorne. Le Pens Rassemblement National liegt ganz vorne, ja. Le Pen darf ja selber auch bei den nächsten Präsidentschaftskandidaten, wo Macron nicht mehr antreten darf, darf sie nicht wegen einer Korruptionsverurteilung nicht kandidieren.
Das muss diese politische Justiz sein, vor der Jens Spahn Angst hat. Ne?
Ja, ganz genau. Ja, in diesem Fall war es eine politische Justiz, durchaus. Also wird auch im Allgemeinen so gesehen. Aber wenn das so weitergeht, kann die dann irgendjemanden hinstellen. Ja? Die wird die Partei trotzdem gewinnen. Also es wird wahrscheinlich, also diese Mehrheit, die es auch in Deutschland gibt, die es in Österreich gibt, quasi sich mit allen zusammenzutun, nur damit die rechte Partei nicht an die Macht kommt, diese Mehrheit schwindet in Frankreich rapide. Und die Franzosen sind ja auch, wir wissen, da gab es mal eine richtige Revolution, ja. Wenn die mal auf die Barrikaden gehen, dann kommt die Guillotine wieder raus. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Kann sein, dass sich in Frankreich wirklich die Zukunft Europas entscheidet.
Tja, wir werden das sehen. Aber ich will einfach diese Hoffnung mir nicht machen, Melina, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wobei ich nun aus dem Grund kurz mal nach Frankreich gefahren bin, ein bisschen da durchgefahren, mir das anschaue. Und tatsächlich stand da Frexit an so mancher Autobahnbrücke. Und das war ganz interessant zu sehen. Ansonsten war das keine Region von Frankreich, in der die Unruhen nicht so sind. In Frankreich passiert ja alles in Paris. Das ist ein bisschen weit entfernt von mir jetzt gewesen, um da mal vorbeizuschauen.
Du bist im Elsass, du gehst ins Elsass. Da sind Deutsche im Grunde.
Das Essen ist hervorragend.
Sind ja schon, die haben ja auch deutsche Erfahrungen im Elsass, verstehst du? Da sind die nicht so demonstrationswütig
geworden. Ich wäre nicht so mutig, denen zu sagen, dass sie Deutsche sind, aber ich glaube, das wäre eine gefährliche Sache, um Himmels Willen. Ihr Lieben, ganz zum Schluss, da muss man noch, und das machen wir im Nacktenniveau immer ganz am Ende, auf das gucken, was deutsche Restwirtschaft ist oder eigentlich eher die Umverteilung, die da läuft. Wer sich interessiert für die Finanzvorgänge weltweit und das, was in Europa passiert, der ist ja herzlich eingeladen, jeden Freitag auch Nacktes Geld zu hören, indem mir der Banker Hermann erklärt, wie das so ist. Was momentan auf jeden Fall auffällt, ist, dass Gold und Silber auf Rekordniveau sind. Die Menschen flüchten weiter in sichere Werte. Und in Deutschland, Marcel, da fällt der DGB auf, muss man sagen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, ein Konkurrent deiner Gewerkschaft auch, eine Organisation, die, man kann das ganz neutral sagen, eigentlich ein Endlager ist für gescheiterte Politfunktionäre. In dem Fall Jasmin Fahimi, eine SPD-Generalsekretärin, die da Chefin ist. Der DGB fällt auf Ex auf mit etwas, das man nur als klare Neidkampagne bezeichnen kann. Da schreibt der Deutsche Gewerkschaftsbund auf Ex: Meist haben sie nichts geleistet, außer zu erben, machen keinen Finger krumm für diese Gesellschaft, leben auf deine Kosten, deine Miete, Einkauf zu geringer Lohn gleich ihr Gewinn. Dafür zahlen sie weniger Prozent und Steuern, Abgaben als du. Gemeint sind die gut 800.000 oder knapp 900.000 angeblichen Privatiers in Deutschland. Also der DGB schürt kräftig Hass auf Reiche. Wer Geld hat, der ist ein Sozialschädling. Alle sollen wir werden wie Jan van Aken, oder wie ist das zu verstehen?
Ja, bravo. Also das böse Kapital, auf das da gerade geschimpft wird, das hat selbst Marx anerkannt, dass das schon irgendwie notwendig ist, um irgendetwas Produktives zu schaffen. Dass das mittlerweile die in fünfter Generation degenerierten Erben Marx nicht mehr begreifen, sagt viel über die politische Inzucht aus, die eben halt einen DGB über lange Zeit gemeinsam mit der SPD und den Grünen geprägt hat. Die verstehen ganz offensichtlich nicht, wie Wirtschaft funktioniert. Natürlich nicht, woher auch. Die verstehen eben auch nicht, und das ist ja der große Unterschied meiner Gewerkschaft gegenüber den DGB-Gewerkschaften, dass der Feind nicht der böse Kapitalist / Arbeitgeber ist, der Unternehmenseigentümer, sondern dass der gemeinsame Gegner von Arbeitnehmern und Arbeitgebern der, ja, ich sage mal, Vampirstaat ist, der immer mehr von der Leistung derer, die was schaffen, nimmt, die gemeinsam nämlich etwas aufbauen, derjenigen, der das Unternehmen gehört und derjenige, der in dem Unternehmen tätig ist, die schaffen gemeinsam Werte. Und weder ohne den einen noch ohne den anderen ginge das. Wer etwas anderes glaubt, kann sich gerne die Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik oder jedes anderen gescheiterten sozialistischen Systems weltweit anschauen.
Der muss ja nur in die Gegenwart gucken.
Da wird man es wiedersehen. Aber das haben viele im Moment noch nicht verstanden, Paul. Hm. Da sind wir, aber das ist ein separates, abendfüllendes Thema. Da sind wir wieder beim Thema Inflation. Denn die Leute bekommen ja noch Geld. Sie wundern sich nur, warum sie immer weniger Waren dafür bekommen. Ja, das hat eben auch wieder mit dem Thema Leistung zu tun.
Ob sie sich wundern.
Führt jetzt zu weit. Ja, unsere Leute wundern sich, weil die eben halt das Thema verstanden haben. Die allermeisten haben es eben halt leider einfach noch nicht begriffen, weil es ihnen nun mal nicht erklärt wird. Hm. Das muss man an anderer Stelle machen. Und der DGB trägt an dieser Stelle natürlich einmal mehr zur Volksverdummung bei, indem er seine wirklich dumme, volkswirtschaftlich dumme, politisch dumme und vor allem auch gewerkschaftlich dumme, weil es Arbeitsplätze vernichtet, Propaganda daraus bläst. Ich muss sagen, ich freue mich sehr. Wir haben ja im nächsten Frühjahr also nahezu bundesweit Betriebsratswahlen. Ich bin sehr gespannt, wie da Leute womöglich wach werden und endlich mal verstehen, dass man diesen Sozialisten, die auch gerade übrigens ja jedes große Unternehmen in Deutschland vor die Wand gefahren haben, Volkswagen zum Beispiel oder die ganzen Unternehmen der Montanindustrie, die sind ja nicht aufgrund von bösen Aktionären da, wo sie jetzt gerade stehen, sondern deshalb, weil durch das Mitbestimmungsgesetz und eben halt im Fall der Montanindustrie zusätzlich das Montangesetz es die Gewerkschaften sind. Und das sind eben halt im Wesentlichen nur noch die sozialistischen Einheitsgewerkschaften gewesen, die tatsächlich im Aufsichtsrat den Kurs bestimmen. Das ist die größte kohärente Gruppe und meistens sogar die, die auch noch die ausschlaggebende Stimme hat im Bereich der Montanindustrie. Und die legen nun mal fest, wie der Kurs eines solchen Unternehmens ist. Und jetzt dann jeweils das Aufjaulen, ob bei Volkswagen, ob bei BMW, sonst irgendwo. Ja, die sagen, oh nein, das ist ja alles so schrecklich, jetzt werden Leute entlassen. Das konnten wir ja nicht ahnen. Doch, ihr wart nämlich im Aufsichtsrat für diesen Kurs verantwortlich. Ja, und auch das sind Wahrheiten, die einfach mal unter die Leute müssen.
Tja, und die Antwort darauf lautet im totalitärsten Deutschland der Gegenwart natürlich mehr Staat. Und Melina, mich hat diese Meldung eigentlich wahnsinnig gefreut und amüsiert. Aber ich finde, sie ist alles, was man über Deutschlands Wirtschaft gerade sagen muss und über das Verständnis, was die Regimemedien davon verbreiten möchten. Ich meine natürlich die Meldung über Hessens Finanzminister Alexander Lorz in der Bild. Denn da jubelt die Bild. Es gibt nun endlich ein Pilotprojekt. 6.000 Steuerpflichtige bekommen nun automatisch die Steuererklärung vom Amt, ohne dass sie selbst irgendeine Erklärung abgegeben hätten oder müssten, wie die Bild natürlich schreibt. Bild zitiert dann, die positiven Reaktionen auf unser Pilotprojekt zeigen, es lohnt sich, für ein modernes Besteuerungsverfahren einzustehen mit Fachwissen, gesundem Menschenverstand und digitaler Technik. Die Steuer macht jetzt das Amt und wir in Hessen machen das jetzt einfach mal, sagt Finanzminister Lorz. Die ersten 4.700 Erklärungen sind fertig, die Bescheide wurden jetzt verschickt. Die Bild bejubelt es. Also in Zukunft werden die Untertanen in Hessen einfach mal so vollautomatisch abgezockt und müssen nicht mal mehr mitreden. Ist doch super, oder? Wir sind fast bei dem, was Uschi von der Lügen so möchte.
Ja, aber das Lustige ist ja diese Geschichte. Dieser Bescheid ist eine Sensation. Die Steuererklärung von Christian Brill aus Hof Geismar hat das Finanzamt selbst erstellt und ihm zugeschickt. Knaller. Brill hat 800 Euro mehr zurückbekommen als die Jahre zuvor, als er sie noch selber gemacht hat. Also alle sind super überrascht und freuen sich. Also ich denke, wenn man schon so ein Pilotprojekt macht, weil man gerne die Bürger noch ein bisschen mehr kontrolliert, ja, indem das Finanzamt ihre Steuererklärung macht, der Wolf bewacht die Schafe, ja. Also wenn man das einführt, dann ist es wohl logisch, dass die Ersten jetzt nicht sofort eine Nachzahlungsforderung bekommen.
Ja, doof, ja.
Ja, natürlich, vor allem die haben sich ja nicht beworben, sondern die haben es ja einfach nach Hause geschickt bekommen, ja. Also da stand ja drin, da stand drauf, dass wir ausgewählt wurden und die Steuererklärung für uns gemacht wurde. Ja, genau. Und natürlich war Brill einverstanden, denn wir haben 800 Euro mehr rausbekommen.
Natürlich.
Ja, und so funktionieren bald auch Social Credit Systeme. Ja? Am Anfang wirst du nur belohnt, ja, und freust dich und akzeptierst dich, dass irgendein imaginärer Staat oder irgendwelche Faktenchecker dein Wohlverhalten belohnen, bis dann auch das schlechte Verhalten bestraft wird. Und das wird dann kommen, ja. Und das wird auch bei dieser Geschichte kommen. Also glaube mal nicht, dass das Finanzamt jetzt immer Geld zurückzahlt. Was? Nur weil es sagt, ja.
Moment.
Ja. Und dann habe ich noch ganz kurz, wie immer am Ende, Unternehmenspleiten im August plus 11,6% gegenüber dem Vorjahr. Privatpleiten im ersten Halbjahr 2025 38.000 Fälle, ein Anstieg von 7,5%. Und Ryanair-Chef sagt, Deutschland sei zum Fliegen unrentabel, viel zu viele Abgaben. Er will nach und nach weg aus Deutschland.
Tja, ihr Lieben, da bleibt mir nur noch zu sagen, was ich schon mal sagte. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock, Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte, ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Marcel Lute und Milena Preradovic. Das war Nummer 207 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.